19. Ausgabe vom 2-Block Erich. Und was haben wir heute für Themen?
Wie immer zuerst zwei News. Die erste ist, sind die Cookie-Click-Orgien auf den Banner, die wir in der Vergangenheit hatten, gleich passé. Es gibt dort eine EU-Kommission, die das ändern will. Das zweite ist ein Experiment mit KI, wo die KI mit Fake News gefüttert worden ist und was man daraus lernen kann für das digitale Marketing. Und als Hauptthema schauen wir dann das Thema Product Feed an, Tipps und Tricks für ein Product Feed und was ich für Agentic Commerce dort muss wissen, damit das der Product Feed funktioniert.
Und zum Schluss haben wir noch einen Tool-Tipp. Dranbleiben. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 19 von unserem 2-Block. Und heute natürlich ganz wichtig am Anfang, denkt dran, liken, kommentieren, das hilft uns und wir freuen uns auch über eure Feedbacks.
Genau.
Ja, und legen wir doch gerade los. Wir haben heute wieder spannendes Zeug.
News Nummer 1. EU-Kommission plant Vereinfachung von der digitalen Regelung bezüglich Cookie-Banner. So wie das aussieht und laut verschiedenen Medien, die wir gesehen haben, ist eine EU-Kommission dran, die ganze Cookie-Regelung zu überarbeiten. Und zwar geht es darum, dass die zukünftig möchten die Consent-Präferenzen im Browser innen abspeichern, damit die ganzen Cookie-Fenster nicht mehr aufpoppen. Das klingt ja super lustig und nett für unsere Nutzer, aber was heisst denn das für Firmen oder kommerziell?
Ja, absolut, das ist ein massiver Hebel für die Customer Journey. Da Schweizer Firmen oft faktisch schon mit der EU zu tun haben und dementsprechend auch EU-Standards unterliegen, fällt hier kritische, sage ich mal, Klickbarriere zwischen deiner Marke und dem Kunden weg.
Also das heisst, weniger Hürden, aber wie zahlt das denn auf den Umsatz ein? Also ich brauche Conversion Rate und nicht einfach irgendwelches lustiges Zeug.
Ja. Ja, denk an Funnel. Jeder Klick weniger, wo wir haben, bis der Content da ist, senkt natürlich dementsprechend die Absprungrate.
Ja, dann sind wir gespannt, was da noch weiter passiert. Das ist eine interessante Bewegung, die ich so eigentlich nicht erwartet hätte von meiner Seite. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wir haben die ganzen Artikel, wo die weiteren Details drin sind, in den Shownotes drin verlinkt. Es gibt dort dann auch noch weitere Themen, die die behandeln, wo es darum geht, wie Personendaten dürfen verarbeitet werden oder auch zum Thema KI-Training mit Personendaten. Dort sollen Änderungen in der Gesetzgebung gemacht werden.
Sobald wir also mehr wissen und was ihr aktiv könnt unternehmen für das, halten wir euch auf dem Laufenden. Kommen wir zu der News Nummer 2. Ein Experiment zeigt, dass die KI bevorzugt eindeutig detaillierte Falschmeldungen gegenüber vagen Fakten. Also der Matthäus von AHREF hat das bewiesen, dass ein KI-Modell erfundene Markengeschichten als Fake verkaufen, wenn die nur genug detailliert sind. Erich, ist das jetzt für uns relevant oder überhaupt nur eine Spielerei technischer Natur?
Ja, das ist für uns als Firma oder für Unternehmen natürlich hochrelevant. Also es geht nicht um Technik, sondern es geht darum, um Kontrolle von der Markenwahrnehmung. Das heisst, wenn ich als Firma meine Geschichte nicht tue, selber richtig und detailliert erzähle, dann macht das KI, aber öfters halt falsch.
Also wenn ich das richtig einordne, das Experiment, wenn ich also jetzt der KI irgendeine lange, falsche Geschichte aufdecke, dann nimmt die das für wahr, weil viele Fakten drin, also falsche Fakten drin vorkommen. Muss ich das also so verstehen?
Genau, also das hat der Matthäus in seinem Experiment gemacht.
Und das heisst aber auch, wenn ich das jetzt richtig verstand, dass wenn ich eben als Marke nur etwas Kurzes über mein Produkt schreibe und jemand anderes schreibt eine Wahnsinnsstory darüber, dass dann eigentlich die anderen höher gerankt sind als ich.
Wenn ich Pech habe. Also es ist ja nicht immer hundertprozentig, aber das KI noch hat er dann andere Quellen beizieht. Ja, und das tut erzählen. Das war so das Experiment von ihm, oder was er hat belegen wollte.
Ja. Also, dann frage ich mich natürlich, wo ist da der Return on Investment? Weil das schmeckt ja für mich eindeutig danach, dass ich viel mehr Ressourcen muss binden muss, um eben richtig gute Geschichten zu schreiben und nicht nur einen kurzen Marketingtext. Wirkt sich denn das auch auf die Verkäufe aus, Erich?
Ja, also das sichert den digitalen Marktzugang. KI fungiert dort als, ja, immer mehr als Antwortmaschine und auch bei Kaufentscheidungen. Und das Experiment hat genau gezeigt, dass detaillierte Geschichten gewinnen über vage Fakten. Also wenn ich das nicht detailliert entsprechend ausformuliere. Also wer das nicht macht, dem fehlt noch hat er denen oder der verliert den letzten Klick und damit auch den Lead.
Also das heisst, unsere klassische Swiss Quality Broschüre auf der Webseite reicht einfach nicht mehr aus, um die Reichweite zu generieren, oder?
Generische Aussagen werden wie Ruschen ausgefiltert und um Verkauf oder Traffic zu fördern, muss ich die Informationen mit präzisen Inhalten und Informationen füllen, bevor das halt Dritte mit Fehlinformationen machen.
Also das habe ich jetzt verstanden. Wir müssen also die Deutungshoheit von unserem Content behalten. Was sind denn da jetzt von dir aus gesehen genau die drei Hebel, um eben im Geschäftsführer zu sagen, hey, schau, da musst du jetzt dran arbeiten, um die Sichtbarkeit und eben auch nachfolgend den Umsatz zu sichern?
Also ein Punkt sind FAQs. Ich kann in den FAQ-Text entsprechend auf solche Themen eingehen, also Sachen, die man mir zuweist, die ich nicht gut mache als Firma, die kann ich entsprechend in den FAQs verteidigen oder dort ausformulieren, in richtig stellen. Und das bügt noch hat dann auch Halluzinationen von der KI entsprechend vor.
Und zweitens, was würdest du da sagen?
Nicht generische Texte schreiben, also anstelle von einfach das Wort Marktführer zu nehmen, kann man bei uns jetzt in unserem Fall kompetente Hyper-3-Agentur in Sissach mit 28 Jahren Erfahrung entsprechend formulieren, also einfach nicht mit Passwörtern oder Schlagwörtern arbeiten, KI bevorzugt und zitiert dort einen spezifischen Text gegenüber dem Marketing-Spruch.
Und was würdest du als dritten Punkt für diesen Business Case dann auch noch nennen?
Die Analyse und das Monitoring von Drittplattformen. Man weiss, dass KI extrem stark auf Fachartikel oder Fachzeitschriften und Foren berücksichtigen oder dort darauf vertraut. Also Reddit ist dort so ein Forum, wo extremes Gewicht hat auf das, was KI noch hat, dann mit den Inhalten machen. Tun das monitoren, schauen dort drinnen, was dort drinnen passiert und dort drinnen auch aktiv werden und dort den Text schreiben.
Also aktiv werden heisst, ich gehe dort selber vorne Beiträge rein tun.
Genau. Also ich habe zum Beispiel auch, ich mache das ab und zu mal. Es gibt ein Type-3-Forum auf Reddit, wo ich ein Account von uns von CS2 habe und dort rein gehe ich kommentieren mit dem CS2-Account. Um dort dann auch mehr Gewicht wieder in KI antworten.
Dann kommentierst du, aber kann ich dann auch gehen und sagen bei Reddit, ich tue über mein Produkt ein Forum anlegen? Ja, würde das etwas bringen?
Ja, das kann man dort machen, über eigene Produkte oder als Firma oder Produktbereich, dass ich dort drinnen so ein Forum mache. Aber es muss natürlich dort drinnen auch Traffic noch dann passieren. Also eher wäre übergeordnet, oder? Es gibt wahrscheinlich eher, wie finde ich irgendwie den besten Computer oder ich weiß es auch nicht, Gaming-Computer, was immer das Thema ist, das mich beschäftigt. Und dort drin wird dann das abgehandelt. Also eher so weniger spezifisch auf die Firma bezogen.
Gut, das ist sehr spannend und auch eben, man sieht, es ist nicht nur von der eigenen Webseite abhängig, sondern eben Reddit und Co. sind auch massgebend. Ich muss dann eben monitoren und das ist nochmal eine Dimension mehr, die man kann in Betracht ziehen kann. Kommen wir doch gerade zum Hauptthema. Heute haben wir richtig Speed drauf. Product Feed und die Ära von Agentic Commerce. Wir haben heute eher etwas Technisches, das wir besprechen, aber es ist eigentlich auch richtig wichtig, dass wir das technisch mal besprechen und vielleicht auch im einen oder anderen ein bisschen näher bringen. Auch wenn es ein bisschen technisch ist, hilft das vielleicht, weil es ist eigentlich ein reines Umsatzthema, der Product Feed. Zusammen gefasst eine strukturierte Datenliste eigentlich von allen Produktinformationen, die ich als Produzent oder als Webseitenbetreiber habe. Also die Produktfeeds oder die Produktdetailliste gebe ich ja dann eigentlich an Google weiter.
Genau.
Und jetzt?
Genau. Ja, wichtig ist, dass wir haben jetzt in den letzten paar Mal über ACP, Agentic Commerce Protocol, UCP, Universal Commerce Protocol geredet und dort ist immer wieder Produktdaten, Product Feed gekommen und darum ist das jetzt so auf die Liste gelandet natürlich, dass wir darüber mal reden. Jetzt was für die KMUs in der Schweiz bezüglich Product Feed wichtig ist, ist das, wenn ihr den Product Feed nicht habt und nicht richtig pflegen und sauber übergeht, dann existiert eures Produkt in der Wahrnehmung von Google, KI oder Suchmaschinen oder was auch immer nicht.
Also das ist nichts, was ich auf der Webseite habe, sondern mit den Daten, die ich auf der Webseite habe, tue ich eigentlich den Product Feed erstellen und übermitteln. So verstand ich es richtig. Also einfach, dass alle das richtig einordnen, die vielleicht von dem nicht so viel verstehen. Und für was wird jetzt der Feed konkret gebraucht, wenn ich den jetzt Google gebe? Weil es ist ja nicht, Google kommt auf meine Seite und schaut das Produkt an, sondern ich liefere den Product Feed. Und ist jetzt das nicht nur eine technische Spielerei, die ich hier betreibe und nochmal irgendjemandem her muss ich Daten schicken, wo liegt hier ein hartes Geschäft im Nutzen?
Also es geht ja darum, eben, dass die ganzen Tools, die ein Interesse haben, deine Produkte zu zeigen, nicht jedes Mal müssen deine Seite komplett abscannen, alle Produkte anschauen, um herauszufinden, was jetzt hier geändert, welche Produkte sind neu, welche sind weggefallen, wo hat der Preis geändert. Und aufgrund von dem tut man einen Datenfeed generieren, dem sagt man Product Feed, und das ist auch so ein bisschen de facto Standard geworden. Den brauche ich für Google Shopping Anzeigen, also bezahlte Werbung in Google mit Produkt, aber auch für Google Shopping, wo ja freie, also unbezahlte Produktdaten drin sind, wo Produktvergleiche darüber gemacht werden über Google. Es gibt aber auch andere Tools wie Aggregatoren, wo ich den Product Feed einliefere und den nachher aufbereite, zum Beispiel für Marktplätze. Also wenn ich bei Galaxus verkaufe, auf Amazon verkaufe, bei Brack verkaufe, dann nachher kann ich über Aggregatoren einmal den Product Feed liefern und die dann das aufsplitten und aufbereiten für die verschiedenen anderen Empfänger. Was weiter auch in dem Product Feed ist, ist, ich kann Preise und Bestände darüber aktualisieren. Also wenn ich jetzt mehrmals pro Tag den Preis ändere oder den Preis über Nacht ändere, was vielmals bei den Händlern der Fall ist, dann kann ich das über den Product Feed übereinander auch vermitteln und habe aktuelle Preise dann in den Anzeigen drin oder aktuelle Bestände, weil gerade jetzt Google tut dort relativ sensitiv darauf reagieren, wenn die Daten nicht aktuell sind. Und sie ist Delta zwischen Ad. Also wenn der Preis in der Ad ein anderer ist, wie der, der auf der Webseite ist, dann kann sie aus die Ad abgeschaltet wird.
Okay, das tönt jetzt nach, ich kaufe hier Reichweite. Was sind denn die Voraussetzungen, wenn ich jetzt so einen Feed habe? Was muss ich technisch liefern, damit ich mit dem Feed Geld verdiene? Weil du hast jetzt gerade gesagt, ich kann Google einen Feed geben, ich kann Galaxus einen Feed geben. Das sind dann alle zwei verschiedene Feeds. Wo verdiene ich denn mit dem Feed Geld?
Ja, also ein wichtiger Punkt ist, was in diesen Daten, die unbedingt vorhanden sind, ist GTIN. Das ist Global Trade Identifier Number, müsste das heißen. Also, so wenn ich das in Erinnerung habe, das ist eigentlich ein weltweiter Identifier für einen Artikel, damit das Google Shopping als Beispiel überhaupt Produktdaten kann vergleichen. Also, wenn ich ein Produkt suche, dass sie weiss, das ist überhaupt das gleiche Produkt, das ich hier vergleiche miteinander. Oder den Hersteller Artikelnummern auch MPN genannt, als Abkürzung zum Teil. Was weiter braucht in diesen Produktdaten drin, sind der Name des Produkts, der Preis, die Verfügbarkeit und natürlich hochwertige Bilder, die zu diesem Produkt passen. Ohne diese Informationen kann ich die Daten gar nicht in den Product Feed eingeben oder mit dem Product Feed übermitteln. Jetzt, du legst immer so ein bisschen den Mehrwert auf etwas an, das dort generiert soll werden und hast Brille dort drauf. Das ist ja relativ aufwendig, die Daten zu pflegen. Lohnt sich der Aufwand denn für Firmen?
Ja, natürlich, weil wenn die Datenqualität stimmt, und das sagen wir immer wieder, die muss stimmen, dann steigt natürlich eben jetzt, wie du das erklärt hast, die Anzeigerrelevanz und auch die Klickrate. Das senkt dementsprechend auch die Akquisitionskosten. Ein sauberer Feed ist kein Kostenfaktor, sondern eigentlich ein zusätzlicher Umsatzhebel.
Wie mache ich jetzt das als KMU, ohne dass ich jetzt hier eine riesen IT-Abteilung aufbaue? Wie kann ich das machen?
Ja, man nutzt natürlich hier für den Product Feed Standard-Tools. Also jetzt gerade bei Magento gibt es Extensions in unserem Shop-System. Man baut das nicht von null auf selber auf, weil man muss ja dort auch Einstellungen machen. Man kann es konfigurieren. Man kann es meistens so konfigurieren, dass man genau das ausgeben will, an den Feed, den man will ausgeben. Und dementsprechend kann man dann nachher die Datenqualität von diesen Produkten gut und einheitlich übermitteln.
Jetzt, die Artikel selber, das sind ja relativ statische Informationen, die ändern höchstens, wenn ich irgendwie Schreibfehler im Titel drin hatte. Jetzt haben wir aber eben ja ein bisschen dynamischere Daten, wie zum Beispiel die Preise. Jetzt, wie mache ich das? Weil ich kann ja nicht manuell in dem Feed drin die Preise immer updaten. Das ist ja nicht effizient.
Genau, darum braucht es natürlich hier Automatisierung. Also du kannst den Feed natürlich in einem Texteditor schreiben oder du automatisierst, dass das eben automatisch synchronisieren kann. Und der Sync muss natürlich auch täglich, stündlich, je nachdem, was du für Produkt hast, muss das auch laufen, damit die Preise und die Lagerbestände in Echtzeit auch konkret und korrekt sind. Und veraltete Daten führen sofort zu Accountsperrungen bei Google oder wie du es eben gesagt hast, wenn die Preise beim Feed anders sind als im Ad. Also das muss schon miteinander orchestriert werden. Und lass uns doch aber gerade mal in dem Zug in Zukunft schauen. Wir reden ja jetzt eben schon immer wieder von Agentic Commerce. Also KI-Agenten kaufen autonom für Kundenprodukte. Welchen Einfluss hat jetzt das auf den Product Feed oder was hat der Product Feed mit dem zu tun?
Ja, indem wir wechseln von jemand filtert und klickt zu der Agent, wählt das Ganze aus, muss der Feed natürlich maschinenlesbar sein, also nicht nur für Menschen lesbar sein, sondern für die KI-Modelle lesbar sein. Und so einfach als Link zu den Episoden, wo wir das diskutiert haben, das in der letzten Episode, in der Episode 18, dort haben wir über UCP von Google geredet und in der Episode 16 über Agentic Shopping Update, also generelles Shopping Update gemacht, wo ACP dort Bestandteil war.
Das klingt abstrakt und es gibt ja aktuell zwei Agentic Commerce Protokolle. Das eine ist von Google, das andere ist von OpenAI. Wir haben es eben ausgiebig schon diskutiert. Das heisst, ich habe noch mehr Feeds, die ich muss produzieren. Und was ist jetzt der Unterschied für mein Business?
Ja, bei ACP, die fokussieren sehr stark auf einen schnellen Checkout, also dass man schnell die Produkte und einfach kaufen kann. Dort wird öfter Stripe genannt, weil die dort dann auch mitgeschafft haben an dem Standort. Aber es verwandelt eigentlich der Chatbot direkt zum Point of Sale.
Und Google UCP? Ist das nur eine Kopie davon?
UCP ist ein bisschen breiter angelehnt. Es nützt die bestehenden Feeds im Merchant Center drinnen, damit das der Agent die ganze Customer Journey vom Einkauf kann unterstützen. Also das heisst, von dem Moment an, wo ich sage, ich möchte Produkte vergleichen, ich möchte verschiedene Produkte geben, bis nachher dann zum Service am Ende. Aber jetzt Hand aufs Herz, also braucht der Schweizer KMU das Protokoll oder die Protokolle schon oder ist das einfach nur ein Hype aus dem Silicon Valley?
Ja, wir haben es ja letztes Mal eben ausgiebig diskutiert. Natürlich ist das kein Hype, es ist wirklich Effizienz. Das ist das N mal N vom Integrationsproblem, das wir hier damit lösen können. Händler müssen also nicht mehr für jeden KI-Bot eine Schnittstelle produzieren, sondern sie können eben einen Standard wie UCP nutzen, um das eben einzuliefern.
Das heisst, aufgrund von dem, dass mein bestehender Feed im Merchant Center natürlich viel wichtiger und viel wertvoller wird in Zukunft.
Exakt, Erich. Google nutzt also das Datenwissen für ihre UCP. Wer jetzt also sein Feed vernachlässigt oder eben schon gar noch nicht gemacht hat, der wird definitiv in den KI-Agenten einmal mehr unsichtbar oder unsichtbarer. Also Kaufentscheidungen werden dann ohne meine Produkte oder meine Dienstleistungen gefällt.
Das heisst, die technische Basis ist zukünftig entscheidend für meine Marktanteile, die ich werde haben.
Ja, weil wenn ich natürlich einen Agent frage, wo gibt es das beste rote Poloshirt und deine Daten fehlen in UCP, dann existierst du eigentlich für den Agent nicht und dementsprechend wird er das rote T-Shirt von einem anderen Lieferant anbieten.
Ja, also jetzt so zusammengefasst ein paar Tipps da dazu oder was das heisst. Also ein wichtiger Punkt ist erstens Datenvollständigkeit. Bilder sind dort ein wichtiges Thema. Da gibt es auch ein Attribut Lifestyle-Bilder, wo man kann oder sollte abfüllen und auch detaillierte Beschreibungen von den Produkten, zwar nicht in Werbespruch. Zweitens die Aktualität der Daten. Dort ist wichtig, die Content-API für Echtzeit-Updates für Preisänderungen zu nutzen.
Und wie gehe ich mit diesen neuen Protokollen denn um?
Es gibt dort einen neuen, wie soll ich sagen, Pfad, wo man Dateien ablegen kann, also so wie die Sitemap-XML-Datei, wo man drin eine fixe Struktur von einem File ablegen kann. Das ist in well-known/UCP auf einer Domäne, da kann man ein sogenanntes JSON, also das ist, JSON ist einfach das Datenformat, wenn ich etwas beschreibe, das kann man ähnlich nehmen wie Deutsch, Englisch, Französisch, also wie eine Sprache, und da drin muss ich beschreiben, was mein Shop alles für Funktionalitäten in Bezug auf UCP anbietet, und das signalisiert den Agenten dann natürlich auch, ich bin ready, wir können das UCP-Protokoll unterstützen. Also das ist so wie eine offene Tür für die KI und beschreibt die Möglichkeiten, was die Firma machen kann gegenüber dem KI-Agent.
Also darf ich nochmal rückfragen, das ist nicht wie der Product Feed, den ich bei Google auflade, sondern ich lege das auf meinem Server ab am richtigen Ort und ja. Dort schaut eigentlich dann UCP nach.
Also das ist nicht der Product Feed selber, sondern du kannst dir das vorstellen, wenn wir das jetzt anschauen, wie mit der Sitemap-Datei. Oder? Ich habe die Robots.txt, da drinnen schreibe ich, meine Sitemap-Datei liegt in diesem Ordner drinnen. Und da in diesem UCP-Pfad drinnen, der File, der da drin ist, der macht eigentlich solche Sachen auch. Der gibt Referenzen, wo die KI-Chatbot dann gewisse Informationen findet und was ich als Firma digital für Funktionalitäten zur Verfügung stelle. Das beschreibe ich dort in diesem File drin.
Unter anderem mein Produkt.
Also wo mein Produktfeed ist oder wenn ich auf den kann, darauf zugreifen, genau zum Beispiel.
Gut, lohne es doch einmal schnell, weil wir jetzt sehr viel von Feeds geredet haben, wo ist was, lohne es doch daraus raus am besten eine kurze Checkliste ableiten, Erich. Was sind die konkreten Massnahmen für unsere CEOs, die sie morgen am Morgen müssen einleiten
müssen? Also der erste Punkt ist das, was wir angesprochen haben, das wäre mal ein Datenaudit machen. Habe ich für jedes von meinen Produkten die GTIN oder eben so einen Identifier, der global verwendet werden kann? Wenn ich natürlich eigene Artikel habe, eigene Brand bin, dann wäre das meine Herstellerartikelnummer, die ich dort zur Verfügung stelle. Es ist so, ohne Identifier kein UCP. Das ist so die Aussage hinter da. Das zweite ist, der Product Feed vom Datei Feed aufs API umstellen. Viele Händler nutzen heute einen XML Feed, wo sie eine Datei generieren und dann noch die bei Google einliefern. Also das ist so ein Batch-Prozess, wo immer wieder muss angestoßen werden und der File wird noch dann eingelesen. Dort müssen wir umstellen auf die Content API, wo Echtzeitkommunikation erlaubt. Dann das Merchant Center als Single Source of Truth. Dort das Merchant Center mit dem sogenannten Manufacturer Center von Google verbinden und das Manufacturer Center entsprechend aufsetzen und die Daten dort einpflegen. Das sind Informationen, also im Manufacturer Center sind Daten, die mich als Firma oder mich als Brand entsprechend präsentieren. Darüber kann ich Datenhoheit noch dann abholen, indem man sich das macht. Und das vierte, was wichtig ist, bei UCP ist so, die Transaktionen die finden via Google Pay statt. Und dort ist wichtig, dass ich Google Pay integriert habe, respektive ich muss schauen, dass meine PSP-Tokenisierung, die es braucht für USP, unterstützt. Das wäre vielleicht etwas, wo man mit jemandem, der technisch versiert ist, müsste anschauen, ob das erfüllt ist. Oder ich schreibe mal meinem PSP, also meinem Payment Service Provider, die Firma, die Zahlungsabwicklung macht. Das ist nicht Mastercard oder Visa-Card, das kann ein Post-Finance sein als Beispiel, ein Datatrans oder ein SaferPay, wo dort das entsprechend anbieten.
Also vier Punkte, die man morgen muss auf der Liste abhöckeln genau. Und in den Weg leiten, damit man ready ist. Und das klingt doch nach einem machbaren Plan, vor allem wenn man im Produktsegment daheim ist und eben will verkaufen. Dann kommen wir doch schon zu unserem Tooltip, Erich. AI und SEO-Bot Access Checker. Wir blicken heute auf AI und SEO-Bot Crawling Checker von Dean. Ein Tool, das prüft, ob die AI und SEO-Bots wirklich meine Webseite lesen können. Ist das jetzt eine Technikspielerei?
Nein, überhaupt nicht. Also für jede Firma wird das immer relevanter, wenn die KI-Assistenten oder die Crawler die Inhalte nicht lesen können, weil der blockiert ist. Dann bist du weg vom Fenster. Also die Marke oder das Produkt oder was auch immer existiert, für die Zukunft nicht.
Das heisst, eine technische Blockade in der Web-Applikations-Firewall, im eben Robots.txt oder im JavaScript, kostet meinen direkten Umsatz, wenn die KI mich nicht findet oder gar nicht vorschlägt. Jetzt erzähle ich mal, warum kann denn das passieren?
Ja, das kann passieren, indem mein Hoster oder meine IT-Abteilung aufgrund des Traffic die Bots einfach sperren, weil sie das Gefühl haben, das ist irgendetwas, das Traffic generiert oder wo viel Traffic generiert, und wir auf unserer Webseite nicht haben wollen. Und die vom Business wissen das noch dann nicht. Also wir haben schon beim Testen ein paar Überraschungen erlebt, wo wir da gesehen haben, dass dort zum Teil Bots gesperrt werden. Das heisst, du hast zwar den besten Content auf deiner Seite, hast alles, was wir hier immer erzählen, super gut gemacht, hast aber Türen abgeschlossen und niemand hat den Schlüssel dazu, um die Türen aufzumachen, damit keine Bots können auf, oder Crawler können auf die Inhalte zugreifen.
Jetzt viele Firmen setzen ja auf Webagenturen als Unterstützungspartner WCS2, wie wir sie. Ja, also ist das eine Möglichkeit für einen Geschäftsführer, zum schauen, ob er sichtbar ist und ob nichts gesperrt ist? Kann ja mal auch etwas aus einem Fehler passieren.
Genau, also es ist nicht hundertprozentig, wie das funktioniert, aber er kann dort drüber mal einen guten Check machen und sieht noch, hat er dann, ob die Crawler auf seine Seite zugreifen können. Wir haben zudem vor ein paar Episoden schon mal über so einen Test darüber geredet, also so ein Test-Tool. Der hat aber nur 4 Bots, also die 4 wichtigsten KI-Bots crawled. Das Tool hier, das crawlt etwa 147 KI-Crawler und auch SEO-Crawler, wie auch SEO-Tools. Also Ahrefs, Semrush und solche Sachen, die Crawler, die dort verwendet werden, die werden hier drinnen geprüft. Also darum, ich sage jetzt, der wichtigste Punkt dort einmal, erstens wäre einmal ein Audit durchführen mit diesem Tool, ob KI-Crawler und die ganzen Sachen lesbar sind, und sonst sehen die Bots das halt entsprechend nicht.
Wir haben auch in dieser Episode darüber geredet, dass es ja viele schlechte Bots gibt, die Traffic verursachen. Ich glaube, das fußt ja auch ein bisschen auf dem, dass die IT eher mal etwas zumacht und sagt, hey, wir lassen nicht alles Schlechte rein. Ist natürlich gut, wenn man das einmal in erster Instanz prüfen kann. Was heisst das denn strategisch?
Ja, das heisst, ich kann darüber natürlich auch schauen und Zugriffsregeln öffnen. Also wenn ich jetzt Bots sehe, die dort drin Zugriff auf meine Seite haben oder eben nicht haben, kann ich die zulassen in der Web Application Firewall oder über robots.txt, wenn dort das entsprechend konfiguriert ist, respektive ich sehe dort drin vielleicht, dass da auch Tools Zugriff haben, die ich nicht will. Also ein Beispiel ist, wir verwenden bei uns keine Ahrefs. Das Ahrefs, das Tool zum Seiten analysieren. Und wenn wir das bei uns blocken, tun wir natürlich allen, die Ahrefs brauchen und möchten eine Konkurrenzanalyse machen, wo wir drinnen wären, den Zugang eigentlich verwehren.
Also ich kann mit dem Tester gezielt blockieren oder auch frei machen. Ein gutes Beispiel ist dort Migros. Die machen das. Wenn also alle Tester oder wenn ich sehe im Tester, dass alles blockt ist, heisst das für mich auch, dass das Unternehmen aus Vorsichtsmaßnahmen einfach mal alles ausschließt. Wie ist denn das als Webverantwortlichen oder IT-Verantwortlichen? Wer entscheidet das am Schluss, was wir reinlassen und was nicht? Also,
ja, das ist eine Entscheidung, die gemeinsam getroffen werden muss zwischen Business und IT, weil zum Teil hat es halt schon Sachen, die irgendwie exorbitant Traffic generieren und so die ganzen Infrastrukturkosten auftreiben, oder eben ich habe Mitbewerber, die dort darauf zugreifen. Was auch sein kann, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt wertvollen Content habe, wenn ich sage, ich möchte gar nicht in KI-Assistenten reinliefern. Also ich habe so wertvollen Content, warum soll ich denen helfen, mit meinem Wissen ihre Tools zu trainieren, die sie noch hätten, dann wieder Geld verdienen damit. Dann kann ich auch bewusst natürlich etwas blocken. Das kann ich genau anschauen mit dem Tool.
Also es gibt eigentlich hier zwei Medaillenseiten, oder? Also auf der einen Seite ist es natürlich ein Hosting-Problem. Es wird Traffic verursacht. Genau. Es kostet etwas. Ich brauche Performance auf dem Webserver, weil dem muss ich auch den KI-Assistenten oder den Bots Antwort geben. Und den Kunden auch. Also das ist halt dort dann ein Abwägen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn.
Ja.
Also das Tool lohnt sich absolut einmal anzuschauen und auch vielleicht einfach nur, um mal zu schauen, wo stehen wir mit unserer Seite, was hat mein Hoster eingestellt, oder die können auch uns anrufen und wir schauen das für euch noch, kein Problem, aber es lohnt sich vielleicht dort einen Blick drauf zu werfen, weil wenn wir dann alles machen, was wir oben schon immer erklären in unseren Sendungen oder von Anfang an und Daten und Feeds und alles und dann sperren wir sie noch aus, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht, bis am Schluss sind wir vor der Ziellinie umgekehrt. Genau. Und Ziellinien ist auch gerade unser Stichwort, Erich, wir sind am Ende angekommen. Genau. Das heisst wie immer, teilen, liken, kommentieren. Wir freuen uns natürlich, wir hoffen, wir haben euch wieder einen spannenden Einblick gegeben und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe vom 2-Block. Bis dorthin sagen wir zwei. Tschüss miteinander, macht's gut.
Genau.
Bleibt gesund und gefräst.
Bis zum nächsten Mal.